Ja, liebe Gemeinde, es freut mich auch, euch an diesem Morgen begrüßen zu dürfen noch einmal. Ja, es ist schön, mit euch zu singen, mit euch das Wort Gottes zu lesen, miteinander Gottesdienst zu feiern. Es ist wirklich so schön. Viele von euch können wohl mit folgender Situation ganz gut mitfühlen. Ein Grundschüler sitzt an seinem Schreibtisch und starrt auf ein Blatt Papier. Er muss Mathehausaufgaben machen. Doch die Zahlen scheinen so sinnlos auf diesem Blatt verteilt zu sein. Er sieht keinen Weg, wie er diese Aufgabe lösen kann. Seine Stirn fühlt sich schwer an, als ob der Kopf gleich platzen würde. Um die Ecke sitzt noch der Papa, der sagt, ja, das ist doch so einfach, das kriegst du schon hin. Aber ja, der Junge sieht keinen Ausweg. Seine Augen fangen an zu brennen und langsam rollt eine Träne nach der anderen die Wange herunter und tropft auf das Blatt. Und er denkt sich, warum muss ich das überhaupt machen? Warum muss ich Mathe lernen? Wofür brauche ich das denn alles? Es ist mir einfach zu viel. Jede Aufgabe, jede Zahl, jedes Zeichen scheint so sinnlos auf diesem Blatt verteilt zu sein. Es macht einfach keinen Sinn. Nichts, was ich tue, scheint richtig zu sein. Und je mehr ich es versuche, desto mehr fühle ich mich wie ein Versager. Ich kann und will einfach nicht mehr. Meine ganzen Kräfte sind aufgebraucht. Wir können uns heute vielleicht über unsere damalige kindliche Verzweiflung amüsieren, aber dieses Gefühl von Erschöpfung, das Gefühl von ich kann nicht mehr, das kennen wir als Erwachsene genauso. Wir erleben dasselbe Gefühl von Kraftlosigkeit und Hilflosigkeit wie damals, nur in anderen Situationen. Die meisten Erwachsenen sitzen nicht mehr vor Mathehausaufgaben, sondern vor der Realität des Lebens. Ja, da sind finanzielle Sorgen, ja, die Verantwortung für sich selbst zu sorgen, für eine Familie zu sorgen, dann vielleicht noch irgendwie das, ja, mit Schulden noch irgendwie damit umzugehen. Und das führt zu Stress und zu Erschöpfung. Da sind Krisen in der Ehe, ja, die Ehe erlebt Anspannung aufgrund von Untreue oder Kommunikationsproblemen oder das Gefühl, sich auseinanderzuleben. Im Seniorenalter nimmt dann Krankheit und Gebrechlichkeit zu. Die fortschreitende Gebrechlichkeit kann auch zu einer enormen Anstrengung führen und Erschöpfung. Ältere Menschen kämpfen mit chronischen Schmerzen oder zunehmender Unabhängigkeit und erleben die Kraftlosigkeit, nicht mehr für sich selbst sorgen zu können. Und schließlich ist da in jedem Lebensalter der Kampf mit der eigenen Sünde. Als Christ gibt es Zeiten der inneren Verzweiflung, besonders dann, ja, wenn man immer wieder in denselben sündigen Verhaltensmustern gefangen ist. Die Unfähigkeit, diese Sünde zu überwinden, führt zu einem Gefühl der Entmutigung und Kraftlosigkeit, verbunden mit der Frage, reicht denn Gottes Gnade überhaupt noch? Man fühlt sich so weit von Gott entfernt, erlebt Angst und Verzweiflung. Unsere Seele ruft daher auch immer wieder, wie dieser Junge vor den Mathehausaufgaben aus, ich kann und will nicht mehr. Und so kennt jeder Mensch das Gefühl der körperlichen und geistlichen Erschöpfung. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die Bibel dieses Thema aufgreift. In unserer heutigen Textstelle in Johannes 5, Vers 1 bis 9 finden wir die Geschichte eines Mannes, der auch dieses Gefühl von Kraftlosigkeit und Hoffnungslosigkeit erlebte. Lass uns den Text lesen, Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel des Herrn stieg zur bestimmten Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen Daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir herab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jedem Tag Sabbat. Ich bete. Herr, wenn wir uns jetzt diesen Text anschauen wollen, so bitte ich dich, dass du jetzt mit deiner Kraft wirkst. Ich bitte dich, dass du dich meiner Schwachheit erbarmst, dass du mir Ruhe gibst, dass du mir Vollmacht gibst, dass du mir hilfst, langsam und deutlich zu reden. Ich bitte dich, dass du uns als Zuhörer ja wirklich hilfst, unsere Herzen zu öffnen, dass wir bereitwillig sind, dein Wort zu hören. Und wirke du mit deiner Kraft, vollbringe Mächtiges zu deiner Ehre. Amen. Der Titel der Predigt lautet Hoffnung für Hoffnungslose. Denn ich möchte anhand dieser Textstelle heute vor allem drei Dinge aufzeigen. Zum einen möchte ich aufzeigen, wie der Mensch in dem Zustand von geistlicher Krankheit, von Sünde ist, unfähig ist, sich selber zu heilen. Wir haben erstens keine Kraft, etwas an dieser Situation zu ändern. Und daher breitet sich zweitens ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit in unserer Seele aus. Zum anderen aber möchte ich drittens Jesus präsentieren als denjenigen, der mit seiner Kraft genau diese hoffnungslosen Situationen durchbricht. Und daher sollen wir ihm vertrauen, wo wir keine Kraft haben und keinen Ausweg sehen. Das Ziel, weshalb Jesus diese Wunder vollbringt und weshalb Johannes auch diese Wunder aufschreibt, beschreibt Johannes in Johannes 20, die Verse 30 und 31. Da heißt es: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Wunder sind aufgeschrieben, damit du glaubst. Damit du glaubst, dass Jesus Christus der verheißene Erlöser und Sohn Gottes ist. Diese Wunder sind aufgeschrieben, damit du durch den Glauben an Jesus Christus Leben hast. Damit hat dieses Wunder einen direkten Bezug zum Evangelium. Vielleicht bist du heute hier und hast diese Botschaft vom Evangelium, diese gute Nachricht, noch nie gehört oder noch nie richtig verstanden. Da möchte ich diese Botschaft, diesen Kern der Botschaft kurz zusammenfassen. Das Evangelium ist die Botschaft von Gottes Liebe und Erlösung, die durch Jesus Christus zuteil wird. In der Bibel lesen wir von einem tiefen Kluft zwischen Menschen und Gott. Ja, die Menschen, wir sind durch die Sünde von Gott getrennt. Wir leben in Feindschaft mit Gott. Als Folge dieser Trennung stehen wir vor einem gewaltigen Problem des geistlichen Todes, der ewigen Trennung von Gott. Doch in seiner unermesslichen Güte und Barmherzigkeit kommt Jesus Christus auf die Erde, um für uns zu handeln. Er lebt ein vollkommenes Leben, das wir nicht leben können, und geht am Kreuz für unsere Sünden durch den Tod. Durch seinen Opfertod am Kreuz nimmt er die Strafe auf sich, die uns eigentlich zusteht, und verhindert somit diese verheerenden Folgen unserer Sünde. Der Weg zu dieser Erlösung ist durch Glauben an Jesus Christus. Wer in Jesus glaubt, der empfängt das Geschenk des ewigen Lebens und wird von dem geistlichen Tod bewahrt. Der Glaube an das stellvertretende Opfer Jesu führt zu einer tiefgreifenden Veränderung im Leben des Gläubigen. Der Glaube erweckt den Geist und führt zu einem Leben, das zunehmend in Übereinstimmung mit dem Gerechtigkeitsmaßstab Gottes steht. In diesem Evangelium geht es nicht um das eigene Tun oder Verdienen, sondern um die unverdiente Gnade und Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus zuteil wird. Gottes rettende Kraft wird uns durch den Glauben an Jesus zuteil. Und diese Kraft verändert uns. Diese Kraft heilt uns. Und diese Kraft bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, an die du durch dieses Wunder am Teich Bethesda glauben sollst. Und lass uns nun in diesen Text hineinblicken und betrachten, ja, um zu verstehen, auf welcher Weise dieser Text nun die Wahrheiten des Evangeliums entfaltet. Die ersten zwei Verse lassen uns in die Hintergründe des Geschehens hineintauchend. Beginnend in Vers 1 lesen wir: Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Das erste Wort danach ermöglicht uns eine zeitliche Einordnung des Geschehens. Diese Szene vom Teich Bethesda spielt sich ja zeitlich betrachtet vor dem vorherigen Ereignis ab, was wir im Johannesevangelium lesen. In diesem Fall ist es die Heilung des Sohnes eines Beamten. Davon lesen wir ab Johannes 4, Vers 43. Und dieses vorangehende Wunder vollbringt Jesus in Galiläa, einer Region in Nordisrael. Und nun ist in Jerusalem ein Fest. Wir lesen nicht, welches Fest es genau war. Aber welches Fest auch es immer war, es bedeutet, dass sich viele Juden nun auf den Weg nach Jerusalem machen, ihrem geistlichen Zentrum, um dort dieses Fest zu feiern. Und so ging auch Jesus mit dieser immer größer werdenden Menschenmenge an Reisenden nach Jerusalem. Und dabei musste er ca. 600 bis 1000 Höhenmeter hinaufwandern. Daher formuliert Johannes das hier so, dass Jesus hinauf nach Jerusalem ging. In Vers 2 schwenkt dann der Blick von dem Weg Jesu nach Jerusalem zu einem bestimmten Ort in Jerusalem. Das heißt in Vers 2, es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. Zunächst einmal ist es logisch, dass ein Jude und somit auch Jesus vor einem Fest nach der Ankunft in Jerusalem Wasser aufsucht. Denn es galten strenge Reinigungsriten vor Betreten des Tempelareals. Und vermutlich waren viele Juden aus dem gesamten Land nun an diesem Teich Bethesda, das sich bei diesem Schaftor befindet. Beim Lesen dieses Verses entsteht bei dem einen oder anderen vielleicht die Vermutung, dass es sich bei diesem Teich Bethesda um so einen kleinen Tümpel handelt in Jerusalem, der von einem Fünfeck von Säulen umgeben ist. Auch Archäologen und Historiker verstanden lange Zeit nicht, was es jetzt mit diesem Teich auf sich hat. Welches Gewässer ist es denn nun genau? Sie vermuteten auch zunächst ein fünfeckiges Gebäude. Ausgrabungen in Jerusalem lüfteten aber jedoch das Geheimnis. Der Teich mit den 5 Säulenhallen war ein großes Bauwerk. Hier ein Modell davon. Es bestand aus einem oberen und einem unteren viereckigen Becken, die voneinander durch einen Damm geteilt wurden. Und die beiden Becken waren durch einen Schacht verbunden, sodass Wasser von diesem oberen in das untere Becken gelassen werden konnte, welches dann aus einer Öffnung unterhalb der Wasseroberfläche sprudelte. An den äußeren 4 Seiten des gesamten Gebildes und in der Mitte auf diesem Damm befanden sich nun jeweils eine Säulenhalle, sodass es sich dann gesamt um 5 Säulenhallen handelt. Dieser Teich wird auf Hebräisch Bethesda genannt und übersetzt heißt das Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Gnade. Doch wie viel Ironie steckt in dieser Bezeichnung, wenn ab Vers 3 ein so unbarmherziges Übel beschrieben wird, das unter diesen Säulenhallen zu sehen ist. In den Versen 3 bis 5 wird deutlich, wie kraftlos der Mensch ist. Es wird deutlich, was für niederschmetternde Auswirkungen der Sündenfall mit sich gebracht hat. Es wird deutlich, wie unfähig der Mensch ist, aus dieser Situation zu entkommen. In Vers 3 lesen wir, in diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Die Teichanlage bietet ein trauriges Bild. Eine Menge an Menschen, die durch körperliche Leiden gekennzeichnet sind, lagern sich um diese Säulenhallen. Durch den Sündenfall im Garten Eden befindet sich die Schöpfung in einem gefallenen Zustand. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, sprach Gott, dass dieses Geschöpf sehr gut ist. Doch die Sünde des Menschen hat auch den Fluch der Sünde über den Menschen gebracht. Bei manche von uns erleben diesen Fluch früher, manche später. Manche erleben das Zerfallen der Funktion des Körpers stärker durch harte Krankheiten und Einschränkungen. Manche erleben es schwächer. Doch eins steht fest, sei es früher oder später, sei es langsamer oder schneller, diesen Fluch, den erleben wir alle. Wir alle befinden uns früher oder später in diesem Zustand der Leute, von denen wir hier in Vers 3 lesen. Hier und da gibt es gute Medikamente, welche diesen Fluch in seiner Auswirkung verzögern. Doch letztendlich muss jeder Mensch sterben. Doch nicht nur am Körper erleben wir die Auswirkung des Sündenfalls. Auch die Seele des Menschen ist gefallen, durch die Sünde, befindet sich in einem gefallenen Zustand. Jesus selbst nimmt auf das Thema der Sünde und die geistliche Bedeutung davon Bezug in Vers 14 und zeigt dadurch, dass es bei der Betrachtung dieses Wunders ihm nicht nur um die körperlichen Leiden geht, nicht nur um den körperlichen Zustand, sondern auch um den geistlichen Zustand. In Jesaja 1, Vers 4 bis 6 bestätigt uns ja das auch nochmal, dass die Bibel auch Krankheiten als Bild für den gefallenen Zustand der Seele des Menschen verwendet. Und hier heißt es über das Volk Israel in Jesaja 1, Vers 4 bis 6. Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen. Sie haben sich nach hinten abgewandt. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine Stelle an ihm, keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Die Sünde Israels, ihre Gottlosigkeit, wird verglichen mit einer Krankheit, die den Menschen befällt von Kopf bis Fuß. Geht es da uns nicht genauso? Sind wir nicht genauso befallen von der Sünde? Wie ein Blinder sein Umfeld nicht wahrnehmen kann, so macht die Sünde uns blind, sodass wir das Wesen Gottes nicht erkennen können. Wie die Lahmen nicht gehen können, hat die Sünde uns lahm gemacht, sodass wir den Weg des Gehorsams nicht gehen können. So wie der Dürre seine Hand nicht gebrauchen kann zum Arbeiten, verhindert die Sünde, dass wir vor Gott gerechte Taten vollbringen können. Kennst du diesen Zustand der Kraftlosigkeit? Vielleicht erlebst du es so, dass du im Alltag voller Aufgaben und Herausforderungen dich ganz direkt kraftlos fühlst. Du keine Energie mehr hast, diesen Dingen nachzukommen. Es sich alles wie eine Last anfühlt. Du keine Freude dabei hast, obwohl wir doch aufgefordert sind, ja in allen Dingen uns zu freuen zu jeder Zeit. Vielleicht erlebst du es so, dass du keine Kraft hast, deinem Nächsten zu vergeben. Der andere hat ja dies und jenes getan und dich dabei so tief gekränkt, sodass du nur noch innerlichen Groll für die andere Person übrig hast in deinem Herzen. Vielleicht erlebst du die Kraftlosigkeit so, dass du die von Gott gegebene Zeit für belanglose Dinge verwendest und diese Werkzeuge der Verschwendung einfach nicht loslassen kannst. Vielleicht erlebst du es so, dass du dir übermäßig Sorgen machst und einfach Gottes guter Führung nicht vertrauen kannst und einfach die Kontrolle nicht loslassen willst über dein Leben. Liebe Ehemänner unter uns, wie steht es um die geistliche Leitung deiner Familie? Fehlt dir dort manchmal die Kraft voranzugehen, um den Frieden zu suchen oder um für die geistliche Gemeinschaft zu sorgen? Liebe Besucher, die ihr noch nicht sagen könnt, ich stehe gerecht vor Gott, vielleicht unternimmst du Versuche, Gottes Nähe zu suchen. Doch das Besuchen der Gottesdienste und das Lesen der Bibel ist einfach nur eine Last für dich. Wir alle erleben Kraftlosigkeit. Durch den Sündenfall sind sowohl unser Körper als auch unsere Seelen unter dem Fluch dieser Sünde. Wir sind unfähig, Gott zu gefallen. Wir sind unfähig, das Gute zu tun. Weiter heißt es im Text nochmal ab Vers 3. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel des Herrn stieg zur bestimmten Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Bei Vers 3b und Vers 4 gibt es Unklarheiten, ob diese Verse wirklich zur Bibel gehören oder ob es nachträgliche Erklärungen sind, die dann eingefügt worden sind. Doch es ist egal, ob das Wasser jetzt wirklich durch einen Engel bewegt worden ist oder ob es natürliche Bewegung des Wassers war. Es ist egal, ob jetzt wirklich Heilungskräfte von diesem Wasser ausgingen oder nicht. Wir wissen auch aus Vers 7, dass die Menschen an diese besonderen Kräfte auf jeden Fall glaubten und versuchten, in dieses Wasser zu gelangen. Und so bleibt die innerliche Situation für die Menschen, die dort vor Ort waren, unabhängig von Vers 4, dieselbe. Sie hatten dieselben innerlichen Gedanken und Antriebe, unabhängig, ob das jetzt wirklich da diese Heilungskräfte ausging oder nicht. Getrieben von den Gedanken nach Besserung war auch ein Mann, von dem wir in Vers 5 lesen. Vers 5. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. 38 Jahre, eine echt lange Zeit, deutlich älter als ich alt bin, und vermutlich die gesamte Lebenszeit dieses, oder fast die gesamte Lebenszeit dieses Mannes. Und nun liegt er 38 Jahre, dieser Mann dort an diesem Teich und ist gekennzeichnet durch seine Krankheit. Und jetzt stellt euch mal vor, du bist dieser Mann inmitten der Menge, der anderen Kranken und unter der Säulenhalle. Und auf einmal geschieht es. Das Wasser bewegt sich. Ein Aufschreien beginnt. Ja, es geht wieder los. Das Wasser bewegt sich. Und nun kommt dir, wie all den anderen Kranken, nur genau ein Gedanke in den Kopf. Vielleicht dieses Mal. Vielleicht reicht mir dieses Mal die Kraft. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal als Erster in das Wasser. Nun ergibt sich ein Gedränge und Gestoße. Jeder denkt nur an sich. Die Blinden stolpern und fallen hin, weil sie den Weg nicht sehen können. Du zerrst dich neben den anderen Lahmen und Dürren über den Boden, fällt Stufe für Stufe herab, denn du hast keine Kraft, dich aufzurichten. Du hoffst immer noch, das Wasser als Erster zu erreichen, doch ein anderer schafft es vor dir. Die Möglichkeit auf Besserung ist verpasst. Du bleibst durch die schürfenden Steine zerschunden auf den Stufen liegen. Immer und immer wieder dieselbe Enttäuschung. Du bist genauso oft gescheitert, wie du versucht hast, Besserung zu bewirken. Du bist kraftlos und hast kein Entkommen aus dieser Situation. Und das seit 38 Jahren. Auch wir sind manchmal über lange Zeit gefangen in den Stricken bestimmter Sünden. Wir sind gekennzeichnet von unserem Versagen. Wir wünschen uns Veränderungen im Leben, unternehmen dafür immer wieder Versuche, etwas daran zu ändern. Wir in dem Unternehmen versuchen, Besserung zu erlangen, indem wir unseren Teich Bethesda erreichen. Aber dabei ist unser Teich der Versuch, durch Werksgerechtigkeit, durch Religiosität Besserung in unserer Kraftlosigkeit zu bewirken. Ja, da ist ja wieder diese eine Sünde geschehen und wir nehmen uns vor, beim nächsten Mal machen wir es besser, nehmen uns vor, disziplinierter zu leben, mehr die Bibel zu lesen, ein besserer Mensch zu sein. Doch das ist nur der Versuch, das Gesetz zu halten. Dadurch kommen wir nicht zur gewünschten Besserung. Im Gegenteil, unser Unvermögen wird von Mal zu Mal deutlicher und unverkennbarer. Wir haben keine Kraft, etwas an dieser Situation zu ändern. Wir sind kraftlos. Vor einiger Zeit arbeitete ich in einer Industriehalle und eines Tages gelang dort unbemerkt ein Vogel durch das geöffnete Fenster, was aber in der Zwischenzeit schon wieder geschlossen war. Und der Vogel begann nun wilde Versuche, sich aus dieser für ihn lebensfeindlichen Umgebung zu befreien. Voller Panik flog er von einem Ende der Halle zu anderen, doch nirgendwo war ein Ausweg. So bemüht der Vogel auch war, sich aus dieser Situation zu befreien. Er hatte nicht die Kraft dazu. Das Fenster war geschlossen. Da war kein Weg nach draußen. Schließlich krachte er gegen die Scheibe einer großen Glasfront und fiel zu Boden. Auf diese Weise ergeht es auch uns in dem Versuch, uns selbst aus dieser Kraftlosigkeit zu befreien. Wir schlagen auf dem harten Boden der Realität auf und wir spüren schmerzhaft, ich bin ein kraftloser Sünder. Paulus bringt das in Römer 7, Vers 19 auf den Punkt. Max hat es davor schon vorgelesen in der Textlesung, in dem Paulus sagt, Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Mit anderen Worten, ich schaffe es nicht, das Gute zu tun. Ich habe in mir zwar das Wollen, aber ich habe nicht die Kraft dazu, es zu tun. In Lukas Kapitel 22 finden wir das Ereignis der Verleugnung Jesu durch Petrus, bei dem Petrus auch genau das hier erlebt. Zunächst zeigt sich Petrus kämpferisch und sagt zu Jesus, ja, mit dir gehe ich ins Gefängnis, mit dir gehe ich sogar in den Tod. Und nachdem Jesus verhaftet wurde, folgt Petrus ihm aus der Ferne, setzt sich in einem Innenhof an ein Feuer, während Jesus verhört wird. Und dort wird er dreimal von verschiedenen Personen erkannt. Und dreimal verleugnet Petrus seine Zugehörigkeit zu Jesus. Nachdem Jesu Blick ihn voller Liebe und Wahrheit trifft, erkennt Petrus seine Schwäche, seine Angst, sein Versagen. Ein Moment der totalen Kraftlosigkeit. Er geht aus dem Innenhof hinaus und weint bitterlich. Er hatte keine Kraft, sich zu Jesus zu bekennen. Der wohl meistzitierte Mann unseren Predigten ist wahrscheinlich Spurgeon, ein Prediger aus London, der im 19. Jahrhundert durch seine leidenschaftlichen und kraftvollen Predigten bekannt war und Millionen von Menschen damit erreicht hat. Er war 22 Jahre alt, als ein böswilliger Mann in einer seiner Predigten Feuer ausruf und damit eine Massenpanik auslöste mit mehreren Todesopfern und vielen Schwerverletzten. Die Zeitungen machten anschließend Spurgeon dafür verantwortlich. Gleichzeitig befand er sich im 10. Monat seiner jungen Ehe, war im vollen Chaos der Geburt seiner Zwillingssöhne in einem neu bezogenen Haus. Als er das erste Mal nach diesem Ereignis an die Kanzel zurückkehrte, gesteht er seine Kraftlosigkeit ein. Er berichtet, wie ihn seine Emotionen beinahe zugrunde gerichtet haben und gesteht, dass er trotz seines Willens völlig unfähig war, sich vorzubereiten. Er las an diesem Morgen einfach aus der Bibel vor und später erzählte er, wie er in dieser Zeit an Depressionen litt und mit seiner Kraft vollkommen am Ende war. Er hatte keine Kraft, diesem psychischen Druck zu widerstehen. Der Zustand der Kraftlosigkeit führt, so wie wir es bei Spurgeon gesehen haben, oft auch zu einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, ein Gefühl der Auswegslosigkeit, ein Gefühl der tiefen Verzweiflung. Und das ist der zweite Punkt der Predigt, der in den Versen 6 und 7 deutlich wird. Hier heißt es, Vers 6 und 7, als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Bethesda, dieses Haus der Barmherzigkeit, wie es übersetzt heißt, ist hier in diesem Moment ein Haus der Unbarmherzigkeit. Der Ort, an dem du dich selbst um Heilung bemühst, an dem du dich in deinen Teich Bethesda werfen willst, ist ein Ort, wo ohne Jesus Christus keine Gnade herrscht. Doch zu Beginn dieser zwei Verse finden wir zunächst einen Hoffnungsschimmer. Denn Jesus kommt an diesen Teich und sieht den Kranken. Er sieht den Kraftlosen. Er sieht den Schwachen und schaut bei dem Leid anderer nicht weg, sondern geht genau dorthin. Er kennt das Leid des Kranken in seiner göttlichen Allwissenheit. Er spricht zu dem Mann und schenkt ihm seine Aufmerksamkeit. Das ist doch ein echter Strahl der Hoffnung, der wie das Morgenrot das Ende der Dunkelheit ankündigt. Jesus sieht deine Kraftlosigkeit und Jesus nimmt deine Nöte ernst. Dein Leid ist ihm nicht unbekannt, sondern er ist innerlich bewegt von diesen Auswirkungen des Fluches. Ist das nicht Balsam für die Seele und ein Grund dafür, sich mit seiner eigenen Schwäche an Jesus zu wenden und zu ihm zu kommen? Aber der Kranke sieht dieses Morgenrot nicht. Seine Situation ist für ihn noch völlige Dunkelheit. Jesus spricht hier zu dem Kranken und fragt ihn, willst du gesund werden? Und erstmal hört sich diese Frage etwas unlogisch an, denn wenn ich starke Gliederschmerzen und Fieber habe und krank im Bett liege, dann ist es doch wohl selbstverständlich, dass ich gesund werden will, oder nicht? Natürlich möchte ich doch, dass meine Schmerzen aufhören und ich wieder gesund bin. Doch die Antwort des Gelähmten zeigt, dass die Realität doch oft eine andere ist. Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Die Antwort des Kranken ist kein eindeutiges, ja, ich will gesund werden. Stattdessen antwortet er mit einer Erklärung, weshalb er aus seiner Sicht immer noch nicht gesund ist. In seiner Erklärung wird zu einem ein weiteres Problem deutlich. Er ist einsam, da ist niemand, der ihm hilft. Da ist niemand, der ihm zum Wasser trägt und da ihn hineinwirft. Aber zum anderen wird auch seine Hoffnungslosigkeit deutlich. Er hofft auf Heilung durch einen Teich, den er niemals selber erreichen wird. Er hofft auf die Hilfe von Menschen, doch er hat keinen Menschen, der ihm hilft. Und so wird seine Hoffnung immer und immer wieder enttäuscht. Er versinkt in Hoffnungslosigkeit. Seine Antwort zeigt zwar indirekt auf, dass er gesund werden möchte, doch er ist mit seinen Enttäuschungen so sehr beschäftigt, dass er die Rettung, die in Jesus Christus möglich ist, nicht erkennt. Seine Gedanken drehen sich um die Umstände des Problems. Seine Denkweise ist bestimmt durch seine Krankheit, durch seine Kraftlosigkeit. Diese Krankheit wird zu seiner Identität. Kennst du das auch? Vielleicht sind es einfach die Umstände deines Lebens, denen du nicht gewachsen bist. Oder vielleicht fällst du immer wieder und wieder in diese eine und dieselbe Sünde. Und du schaffst es nicht aus deiner Kraft. Und da ist auch kein Mensch, der dich wirklich bis ins Detail versteht, geschweige denn dir noch helfen könnte. Du hast keine Hoffnung mehr. Und deine Gedanken versinken in den Umständen des Problems und den einhergehenden Enttäuschungen. Das Problem wird Teil deiner Identität. Möchtest du gesund werden? Diese Frage, die gilt heute auch dir. Möchtest du gesund werden und richtest deswegen deine Hoffnung allein auf den, der gesund machen kann? Oder bist du beschäftigt, die Schuld auf Umstände und andere Personen zu schieben? In der Begegnung mit Jesus wird deutlich, wie es wirklich um uns steht. Bei dem Kranken, bei dem Gelähmten wird deutlich, dass er kraftlos ist, dass er keine Kraft auf Heilung hat, dass sein Problem ihm zum Alltag geworden ist, dass er sich selbst nicht heilen kann. Er ist gefangen in seinem Problem und hat menschlich gesehen keinen Ausweg. Genau diese Feststellung ist es, die Jesus bewirken möchte. Er deckt mit seiner Frage die Hilflosigkeit des Kranken vollständig auch auf. Und auch bei uns wird in der Begegnung mit Jesus deutlich, dass du und ich verloren sind in unserer Kraftlosigkeit. Wenn wir ehrlich mit uns sind, dann müssen wir bekennen, dass all unsere menschlichen Versuche in unseren Teich Bethesda zu gelangen, zu unserer Selbstgerechtigkeit zu gelangen, dass diese Versuche vergeblich sind. Wir sind kraftlos, wir sind hilflos, wir sind mit unserem Handeln und unserem Denken in den Stricken der Sünde gefangen. Der Vogel in der Industriehalle, der gegen diese Glasscheibe gekracht war und jetzt nun auf dem Boden gelandet war, er blieb dort voller Angst und Verzweiflung auf dem Boden gekauert in einer Ecke sitzen. Ein Moment der Hoffnungslosigkeit. Und das beschreibt so gut auch ja unseren Zustand, unsere Momente der Verzweiflung. In unserer Erschöpfung sehen wir kein Licht am Ende des Tunnels. Es fühlt sich an, als wären wir schiffsbrüchig auf einem Ozean, der kein Ufer hat. Paulus bringt dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, dieses Gefühl der Verzweiflung zum Ausdruck in Römer 7, Vers 24. Römer 7, Vers 24, dort heißt es: Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Dieser Ausruf, den Paulus hier aufschreibt, er malt uns erneut die letztendlichen Konsequenzen unserer eigenen Unfähigkeit, das Gute zu tun, vor Augen: den Tod. So wie jede körperliche Krankheit und Schwäche ein Vorbote des körperlichen Todes ist, bringt die Sünde uns letztendlich den geistlichen ewigen Tod. Nachdem die Hoffnungslosigkeit des kranken Mannes sichtbar wird, als er auf die Frage, willst du gesund werden, antwortet, greift Jesus auf herrlicher Weise in das Geschehen ein. Jesus spricht zu ihm, Vers 8 und 9, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jedem Tag Sabbat. Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Wir lesen hier von keinen Anzeichen von Glauben des Gelähmten. Da ist keine Bitte um Hilfe bei Jesus, da ist kein Gebet. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht glauben müssen, sondern das verdeutlicht hier an dieser Stelle vor allem eins. Es verdeutlicht Jesu und damit Gottes Absichten. Jesus ergreift hier die Initiative, weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist, weil er möchte, dass der Mensch gerettet wird. Jesus spricht hier in die Kraftlosigkeit, in die Hoffnungslosigkeit des Kranken hinein. Aus der Position des Siegers befiehlt Jesus eine radikale Umkehr des Lebens des Kranken. Jesus befiehlt die Befreiung des Körpers aus seiner auswegslosen Situation. Er soll aufstehen, also diese körperliche Fähigkeit ausleben, zu der er seit 38 Jahren nicht fähig war. Er soll sein Bett aufnehmen, also sein altes Krankenlager abbrechen, die Dinge seines bisherigen Alltags aufnehmen. Er soll umhergehen, also seine neu gewonnene Kraft ausleben. Jesus, er befiehlt das Ende der Kraftlosigkeit und Hilflosigkeit. Genau dafür ist Jesus als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen. In Lukas 4, Vers 18 und 19 erklärt Jesus das, indem er hier aus Jesaja 61 zitiert. Dort heißt es, Lukas 4, Vers 18 und 19, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Jesus ist es, der die Zerschlagenen in die Freiheit hinaussendet. Jesus ist es auch, der in Matthäus 9, Vers 12 dann sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und daher wendet sich Jesus nun den Kranken zu, die seine Hilfe benötigen. Jesus ist es, der allein aus seiner Barmherzigkeit dem Kranken begegnet und seiner Kraftlosigkeit ein Ende bereiten möchte. Jesus möchte auch deiner Kraftlosigkeit ein Ende bereiten. Aus der Position des Siegers heraus spricht er auch in dein Leben durch sein Wort. Die Dinge, die er dem Kranken befiehlt, sind gute Bilder dafür, wozu Jesus auch dich in seiner Kraft befähigen möchte. So wie Jesus dem Gelähmten befiehlt, aufzustehen, befähigt Jesus auch uns, aus dem Zustand des geistlichen Todes aufzustehen. Passend dazu schreibt Paulus dann in Römer 8, Vers 10, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Durch Jesus Christus kann der Geist des Menschen zum ewigen Leben auferstehen. Die Kraft, mit der Jesus auferstand, bricht die Fesseln der todbringenden Sünde von dir und mir. So wie Jesus dem Gelähmten befiehlt, sein Bett aufzunehmen und damit sein altes Lager abzubrechen, befähigt Jesus auch uns, mit unseren alten, sündigen Gewohnheiten zu brechen. Paulus sagt dazu weiter in Kapitel 8 des Römerbriefes in Vers 12, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Ja, wer das gnädige Wirken Gottes an seinem Geist erfährt, ist nicht mehr gezwungen, diese Werke des sündigen Fleisches, des alten Adams zu tun, sondern wir haben die Möglichkeit, durch die Kraft Gottes die Früchte des Geistes zu vollbringen. Du musst nicht mehr deiner eigenen Sünde völlig ausgeliefert sein, sondern du hast die Möglichkeit, ihr im Kampf mit Gottes Kraft zu widerstehen. In der Kraft Gottes ist es möglich, Mut und Freude auch in Schwierigkeiten zu haben. In der Kraft Gottes ist es möglich, seinem Nächsten zu vergeben. In der Kraft Gottes ist es möglich, die Zeit, die man von Gott geschenkt bekommen hat, gottesfürchtig zu verwenden. In der Kraft Gottes ist es möglich, Gott in den Schwierigkeiten auch zu vertrauen. Und in der Kraft Gottes ist es auch möglich, ja, in gottesfürchtiger Weise auch deine Familie anzuleiten. So wie Jesus dem Gelähmten befiehlt, umherzugehen und damit auch seine neu gewonnene Fähigkeit auszuleben, befähigt Jesus auch uns, die zurückgewonnene Möglichkeit der Gemeinschaft mit Gott auszuleben. Verse 14 bis 15 in Römer 8 machen das auch deutlich. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern ein Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wer die Vergebung Gottes erfahren hat und durch den Geist Gottes geleitet ist, muss sich nicht mehr vor dem Zorn Gottes fürchten, sondern darf als Sohn Gottes vor Gott treten und ihn Vater nennen. Darf in einer liebevollen Beziehung mit ihm sein, darf es erfahren, von Gott gestärkt und umsorgt zu werden. Jesus befahl den Gelähmten nicht nur aufzustehen, seine Sachen aufzunehmen und umherzugehen. Jesus wirkte diese Dinge auch in dem Gelähmten. Wie es heißt in Vers 9 in Johannes 5, sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Jesus wirkt in übernatürlicher Art und Weise an diesem Gelähmten. In seiner Göttlichkeit besitzt Jesus jede Macht, um sein Ziel zu erreichen. Keine Krankheit ist zu schwer, als dass sie Gott nicht heilen könnte. Kein Sünder ist zu verstrickt, als dass Gott ihn nicht aus diesen Stricken herausreißen könnte. Kein Werk ist ihm zu schwer, denn seine Allmacht ist unbegrenzt. Das wird vor allem deutlich, als Jesus durch den tiefsten Punkt der menschlichen Kraftlosigkeit ging. Als er als Sohn Gottes hier auf die Welt kam, lehnten die Menschen ihn ab. Sie verachteten ihn und schließlich wurde er an das Holz eines Kreuzes geschlagen, obwohl er unschuldig war, obwohl er keine Sünde begangen hatte. Er erlitt den physischen Tod, aber nicht nur das. Gottes Zorn lag im vollen Maße auf ihn. Nicht wegen seiner eigenen Schuld, sondern wegen der Schuld der gesamten Welt und der Schuld von dir und mir. Jesus ließ sich hinrichten und erlitt den Zorn Gottes an deiner und meiner Stelle, um Vergebung zu bewirken, um den Zugang des Menschen zu Gott wiederherzustellen. Das war der tiefste Punkt der menschlichen Kraftlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Der Sohn Gottes war dem Tod und dem Zorn Gottes vollkommen ausgeliefert. Doch Jesus, er überwand den Tod. Er stand vom Tod wieder auf und bestätigte damit, dass er die Macht über Leben und Tod hat und zeigt damit, seine Kraft ist unbegrenzt. Durch dieses Wunder hier in Johannes 5 macht Jesus deutlich, dass er diese Kraft einsetzen möchte, um die Kraftlosigkeit, um die Hoffnungslosigkeit des Menschen zu durchbrechen. Er setzt seine göttliche Kraft ein, um den Kranken zu heilen, um den Müden wieder aufzurichten. In seiner Liebe erbarmt er sich in gnädiger Art und Weise dem Versagen von dir und mir, sodass wir mit seiner Kraft frei sein können von der Herrschaft der Sünde. Wir können in der Kraft Jesu mit alten Gewohnheiten brechen. Wir können in der Kraft Jesu in der Gemeinschaft mit Gott leben. Als der Vogel in der Industriehalle nun voller Angst und Verzweiflung auf dem Boden kauerte, da nahm jemand eine Box, mit der er den Vogel greifen konnte und brachte den Vogel nach draußen, wo der Vogel wieder in seine Freiheit fliegen konnte. Und so setzt Jesus auch seine Kraft ein, um den Sünder von seinen Stricken zu befreien, um den Hoffnungslosen wieder neuen Mut zu geben. Nachdem Jesus vom Tod auferstanden war, begegnete er Petrus, der Mann, der ihn dreimal verleugnet hatte. Und dreimal fragt Jesus ihn, ob er ihn liebe, ein bewusster Ausgleich zu der vorherigen dreifachen Verleugnung. Und durch diese Begegnung stellte Jesus ihn wieder her und beauftragte ihn, seine Schafe zu weiden. Petrus wurde durch die Gnade Gottes, durch die Gnade Jesu von einem kraftlosen Versager zu einem mutigen Leiter der ersten Gemeinde. Spurgeon, der Prediger in Depressionen, erlebte es auch, Halt und Kraft in Jesus zu finden. Seine Niedergeschlagenheit wurde gebrochen und nach einiger Zeit konnte er auch seiner Berufung als Prediger wieder vollständig nachgehen. Und er schrieb dazu: Ich finde mich immer wieder in tiefer Dunkelheit, ohne dass ich mir den Grund erklären kann. Aber ich habe gelernt, dass Jesus auch in der Finsternis mit mir ist. Und diese Erkenntnis hat ihm Hoffnung gegeben. Bist du bereit, das auch zu erleben? Willst du gesund werden? Mit dieser Frage im Bewusstsein möchte ich in Gedanken von diesem Text einen Schritt zurücktreten und noch einmal das große Bild betrachten, das Evangelium, das ich am Anfang zusammengefasst habe. Du und ich, wir sind erlösungsbedürftig. Wir stehen vor einem aus unserer Kraft unüberwindbaren Problem. Wir sind schuldig vor Gott und haben den Tod verdient. Und Jesus nun, er ist der Einzige, der die Kraft hat, dich aus dieser Situation zu befreien, dich zu retten. Nur Gott selbst ist es, der deine Rettung bewirken kann. Willst du gesund werden? Willst du diese Kraft Gottes in deinem Leben erleben? Willst du die Kraft erleben, die den Geist zum Leben erweckt und eine Veränderung zum Gerechtigkeitsanspruch Gottes bewirkt? Dann setze dein ganzes Vertrauen, deine ganze Hoffnung allein auf Christus. Wir sollen ihm glauben, dass er allein die Kraft hat, uns zu befähigen, mit diesen alten, sündigen Gewohnheiten zu brechen. Wir sollen ihm glauben, dass er allein die Kraft hat, uns durch seinen Geist zu befähigen, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und daher lege dort, wo du keinen Ausweg siehst, wo du keine Kraft hast, deine Hoffnung ganz auf Christus, den Retter. Erwarte seine rettende Kraft. Und egal, ob du schon ein Kind Gottes bist und dir dieser Blick auf Christus und das Kreuz bekannt ist oder ob du Christus noch nie vertraut hast, er ist der Einzige, der die Kraft hat, dich von Kraftlosigkeit und Sünde zu befreien. Als Teenager habe ich mir mal einen Laptop gekauft und den auch über die Jahre viel genutzt. Und die Batterie des Laptops ist immer schwächer und schwächer geworden, sodass die Batterie jetzt, wenn sie vollgeladen ist, nur wenige Minuten hält im Akkubetrieb. Und in diesem Zustand brauche ich es gar nicht versuchen, den Laptop ohne das eingesteckte Stromkabel zu bedienen, denn noch bevor ich mit meiner Arbeit dann überhaupt angefangen habe, ist der Akku leer und ich kann nicht weiterarbeiten. Also muss ich eingesteckt sein an dieser Kraftquelle. Und genauso müssen wir auch uns bewusst sein, ein Akkubetrieb ist in unserem gefallenen Zustand nicht möglich. Der Kampf gegen die eigene Sünde ist nur möglich, wenn unser Stromkabel an der unerschöpflichen Kraftquelle in Jesus Christus angeschlossen ist. Wie kann dieses Vertrauen auf Gott ganz praktisch aussehen? Gestehe deine vollkommene Hilflosigkeit ein. Solange du dich auf dich selbst vertraust, wandert dein Blick immer und immer wieder zu diesem Teich, wo du keine Rettung findest. Dabei verpasst du die Hilfe anzunehmen, die direkt vor dir steht in Jesus Christus. Bekenne daher im Gebet deine vollkommene Hilflosigkeit. Versuche nicht, den Idealzustand von dir aus zu erreichen, sondern übergebe deinen Ist-Zustand Christus. Unsere Hoffnung liegt nicht in der Fähigkeit, unser Leben zu meistern, sondern in Gottes Vermögen, uns durchzutragen. Der Herr richte deinen Blick auf den Mann, der am Kreuz starb und wieder auferstand. Jesus, er wird dich mit deinem bekümmerten Herzen nicht im Stich lassen. Wenn du in manchen Bereichen deines Glaubenslebens enttäuscht auf dem Boden liegst und keinen Mut mehr hast, dann schau auf Christus, weil Jesus dich, den Zerbrochenen, wieder aufrichten möchte. In Christus finden wir am Teich Bethesda wirkliche Gnade und Barmherzigkeit. In Christus gibt es Hoffnung für Hoffnungslose. Ich möchte schließen mit den Worten aus Jesaja 41, die Verse 28 bis 31. Und hier wird auch so wunderbar deutlich das Wirken Gottes. Jesaja 41, die Verse 28 bis 31. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Amen. Ich lade euch zu einer Gebetsgemeinschaft auf ein und steht dazu gerne auf. Danke, Herr, für dein gnädiges und barmherziges Wirken an uns. Danke, Herr, dass du deine Kraft einsetzt, wo wir keine haben. Dass du deine Kraft einsetzen möchtest, um uns aus den Stricken der Sünde zu befreien. Dass du deine Kraft einsetzen möchtest, um uns aus unserer Kraftlosigkeit zu befreien. Und so vollbringe dieses Werk an uns. Schenke uns Glauben an dich, dass diese Rettung in dir wirklich möglich ist. Und vollbringe dieses wunderbare Werk zu deiner Verherrlichung in uns. Amen.